Listening to the Wind of Change, sang die deutsche Band Scorpions im Jahr 1990. Die damals schon dabei waren und genauso wie ich, der das Lied irgendwann mal entdeckt hat, als ich gemerkt habe als Jugendlicher, es gab auch früher schon coole Musik, haben wahrscheinlich sofort dieses gepfiffene Intro im Ohr. Ich kann es leider nicht pfeifen, aber ihr hört das wahrscheinlich schon. Wind of Change, ein Wind der Veränderung. Das passte vor 36 Jahren ziemlich gut zur politischen Situation in Europa. Glasnost und Perestroika, das Ende des Kalten Krieges, der Mauerfall. Ein neuer Wind, der weht. Ich finde, das ist ein richtig starkes Bild für Veränderung. Und das Spannende beim Wind ist ja, man kann ihn selber irgendwie nicht sehen, aber man kann seine Auswirkungen sehen. Man kann sehen, was er bewegt und man kann den Wind auch hören. Wir können den Wind immer beobachten, wenn die Blätter ein wenig anfangen zu rauschen, wenn sogar die starken und mächtigen Bäume anfangen, sich zu wiegen. Und bis vor kurzem haben wir sogar den Wind hier, zumindest ich in der Reihe, habe ich den Wind sogar hier durchsausen erlebt bei uns im Gemeindehaus. Im Alten Testament ist das Wort für Wind, für Hauch oder für Atem und das Wort für Geist ein und dasselbe. Ruach, und zwar die Ruach, weiblich, feminin, die Ruach. Und um diese Ruach, um den Geist Gottes, den Wind der Veränderung, um den geht's natürlich an Pfingsten. Und um den geht's auch im heutigen Predigttext. Aber in unserem Predigttext geht's auch um noch etwas anderes, nämlich um tote Knochen, um prophetische Worte und vor allem um das Wort lebendig. Der heutige Predigttext stammt, anders als die Rockballade von den Scorpions, eher aus einer düsteren Zeit. Er steht im Buch Hesekiel und der Prophet Hesekiel, der lebt in einer Zeit des Zusammenbruchs. Um das Jahr 600 gerät der kleine Staat Juda, der vom Großreich Israel übrig geblieben ist, in die Machtkämpfe anderer großer Nationen. Und im Jahr 597 vor Christus erobern die Babylonier Jerusalem, zerstören einen Teil der Stadt, lassen aber auch ein bisschen was übrig, verschleppen aber einige Leute aus der Stadt Jerusalem, darunter auch Hesekiel. Hesekiel gelangt nach Babylon. Eigentlich, er kam wahrscheinlich aus einer Priesterfamilie, war vielleicht selber Priester und eigentlich hätte sein Leben irgendwie an Gottes Tempel stattfinden sollen. Gottesdienste feiern, Opfer, den Menschen den Segen Gottes zu sprechen. Aber jetzt sitzt er in Babylon, in einer Situation, wo alles verloren scheint. Und die ersten Jahre seines Wirkens, als Hesekiel zum Propheten berufen wird von Gott, muss er auch nur schlechte Nachrichten weitergeben. Er verkündet, dass die Gegenwart Gottes aus Jerusalem, dem Tempel, verschwindet. Er kündigt an, die Stadt wird zerstört werden, der Tempel wird zerstört werden und der Rest der Leute, die noch da sind, die werden auch deportiert. Doch eines Tages bekommt Hesekiel eine neue Botschaft. Gott eröffnet ihm eine neue Vision für die Zukunft. Und diese Vision, wir werden sie gleich hören, beginnt sehr verstörend und verwandelt sich dann in Hoffnung. Ich lese den heutigen Bibeltext in einer etwas eigenen Übersetzung. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das Wort für Wind, Hauch, Geist, Ruach, in den meisten Bibelübersetzungen, zum Beispiel bei Luther, jedes Mal, wenn es in diesem Text vorkommt, ein bisschen anders übersetzt wird. Und dadurch bemerkt man den Zusammenhang im Text eigentlich nicht. Daher lasse ich immer, wenn dieses Wort für Wind, Hauch, Geist im Bibeltext vorkommt, belasse ich es dabei, auch Ruach vorzulesen. Und das andere ist, dass in diesem Text häufig doppelt das Wort Herr vorkommt hintereinander. Das liegt daran, dass wer am Donnerstag im Café Zukunft weiß Bescheid, da haben wir nämlich über den Namen Gottes geredet. Das liegt daran, dass in diesem Text ganz häufig Gott einmal als Herr angeredet wird und das andere Mal der Gottesname verwendet wird, JHWH, den man auch mit Herr lesen oder übersetzen kann. Ich habe das daher im Text immer, wenn der Gottesname fällt, angezeigt durch diese vier Buchstaben und lese aber immer hervor. Ansonsten werdet ihr auch merken, dieser Text hat einen ganz besonderen Rhythmus, der zum Buch Hesekiel passt, mit ganz vielen Wiederholungen und der macht es sehr eindringlich und das habe ich auch versucht in der Übersetzung beizubehalten. Jetzt brauchen wir den Text. In Hesekiel 37 geht es so los. Die Hand des Herrn kam über mich Und er führte mich in der Ruach des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten in der Talebene. Und sie war voller Knochen. Und er führte mich ringsum an ihnen vorbei. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche der Talebene. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschenkind, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Rede prophetisch zu diesen Knochen und sprich zu ihnen: Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, zu diesen Knochen: Siehe, ich bringe Ruach in euch und ihr werdet lebendig werden. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut und gebe Ruach in euch. Und ihr werdet lebendig werden und erkennen, dass ich der Herr bin. Da redete ich prophetisch, wie mir befohlen war, und während ich prophetisch redete, entstand ein Geräusch, und siehe, ein Rasseln. Und die Knochen rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich sah, siehe, Sehnen kamen über sie, Fleisch wuchs darüber, und Haut überzog sie von oben her. Aber Ruach war noch nicht in ihnen. Und er sprach zu mir: Rede prophetisch zu Ruach, rede prophetisch, Menschenkind, und sprich zu Ruach. So spricht der Herr, der Herr: Ruach, komme von den vier Ruachwinden herbei und hauche in diese Getöteten hinein, damit sie lebendig werden. Da redete ich prophetisch, wie mir befohlen wurde. Und die Ruach kam in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, eine sehr, sehr große Schar. Und er sprach zu mir: Menschenkind, diese Knochen sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, wir sind abgeschnitten. Darum rede prophetisch und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und führe euch aus euren Gräbern heraus, mein Volk, und ich bringe euch in das Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufführe, mein Volk. Und ich gebe meine Ruach in euch und ihr werdet leben. Ich lasse euch zur Ruhe kommen auf eurem Land und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet habe und es tun werde. Ausspruch des Herrn. Die toten Knochen. Unsere Knochen sind ja eigentlich ein ganz wichtiger, lebendiger Teil unseres Körpers. Die Knochen in unserem Körper geben uns Struktur und Stabilität. Sie machen Bewegung möglich. Sie schützen unsere Organe und unseren Kopf. Und sie sind einer der widerständigsten Teile unseres Körpers. Hesekiel sieht in seiner Vision aber keine lebendigen Knochen. Bei lebendigen Knochen ist es ja meistens so, die kann man gar nicht sehen, weil die noch gut eingepackt sind unter Haut und Fleisch. Aber Hesekiel kann Knochen sehen, und zwar tote Knochen. Er steht auf einer Ebene, einem Feld, und tausende Knochen liegen auf der Erde verteilt. Und er läuft durch diese Knochenlandschaft hindurch und bemerkt: Das sind Menschenknochen. Das ist kein gutes Zeichen. Stellt euch vor, ihr grabt euren Vorgarten um und findet ein Skelett. Das ist immer gut, in dem Moment die Polizei zu rufen. Weil die Knochen, die Hesekiel hier sieht, die sind ja nicht begraben, sondern liegen auf dem Boden herum. Das heißt, die stammen von Leichen, die irgendwie jemand da liegen hat lassen. Ja? Irgendjemand hat diese Leichen nicht begraben. Und wenn nur noch die Knochen von der Leiche übrig sind, dann ist schon einige Zeit vergangen. Ja, man kann sich auch überlegen, ob da vielleicht das ein oder andere wilde Tier vorbeigegangen ist und mal was abgenagt hat. Ein Knochenfeld, das ist kein besonders schönes Bild für so einen schönen Pfingstsonntagmorgen. Gott selbst erklärt Hesekiel aber, wofür diese Knochen stehen. Er sagt: Diese Knochen stehen für das ganze Haus Israel. Zu Beginn habe ich euch ein bisschen was von der Katastrophe erzählt, die über diese Menschen gekommen ist. Sie haben ihr Land verloren, wurden deportiert. Und diese Menschen, die sitzen jetzt da in Babylon und sprechen: Unsere Knochen sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist zerstört. Wir sind abgeschnitten von Leben. Es ist aus mit uns. Wir erfahren also dieses Knochenfeld, das steht für eine Situation völliger Hoffnungslosigkeit. Und ich hoffe und ich denke, dass keiner von uns jemals in so einem Knochenfeld stand. Aber ich denke, dass die Erfahrung, die dahinter steckt, dass die uns vielleicht gar nicht unbekannt ist. Das ist die Erfahrung, dass das, was mein Leben zusammengehalten hat, was mir Bewegung, Schutz und Sicherheit gegeben hat, plötzlich abgestorben ist. Wenn die Hoffnung irgendwie zerstört ist, wenn man sich abgeschnitten fühlt vom Leben. Was ist, wenn von meinem Leben nur noch verbindungslose Reste bleiben, die irgendwie in der Gegend herumliegen? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus lebendigen Beziehungen sind verknöcherte Kontakte geworden. Die Anrufsliste auf dem Handy, wenn man die durchscrollt, da steht schon lange kein Name mehr. Das letzte Mal war irgendwie für Wochen, dass man mal mit jemandem telefoniert hat. Das Musikinstrument, das man so gern gespielt hat, das steht verstaubt in der Ecke. Genauso vielleicht wie andere Dinge, die früher das Leben reich und schön gemacht haben. So wie das Raclette-Gerät, das früher die Familienabende belebt hat und jetzt irgendwo lieblos im Keller liegt. Das wären so Beispiele für abgeschnittenes Leben. Ja, die vertrockneten Knochen im eigenen Leben. Das kann einem sogar in der Gemeinde begegnen. Ja, im Pastorenbüro liegen vielleicht noch die Flyer längst vergangener Aktionen von 2014, leicht angegilbt. Auf der Gemeinde-Website stehen vielleicht noch Gruppen, die es längst nicht mehr gibt. Das ist bei uns nicht der Fall, seit unser neues Öffentlichkeitsteam da ist, das muss ich sagen. Aber das kann ja passieren, das kann sich einstellen. Oder das Gemeindeorganigramm, das man intern sich verschickt, ist voller Namen von Menschen, die die Gemeinde schon lange verlassen haben. Und der ein oder andere Raum im Gemeindehaus, den hat man schon so lange nicht mehr verwendet, dass man den Schlüssel erstmal wieder suchen müsste. Das ist so diese Erfahrung, für die dieses Knochenfell steht. Und genau in diese Erfahrung hinein, in diesen Anblick hinein, stellt Gott Hesekiel eine Frage. Er fragt ihn, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und ich denke mir, es gibt ja das ein oder andere Nahtoderlebnis, ja, wo jemand mal ein paar Minuten klinisch tot war und dann wieder anfängt zu leben. Und in der Bibel werden auch Leute, die gerade verstorben sind, wieder auferweckt. Aber Knochen, so ein Knochenhaufen, wie soll der denn wieder lebendig werden? Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer von Wiederbelebung. So ein eingeschlafener Kontakt, der lässt sich ja irgendwie schnell mal wieder herstellen und die ein oder andere müde Gemeinde wacht auch mal schnell wieder auf. Aber so ein Haufen toter Knochen, der wird doch nicht lebendig. Weiß Gott nicht. Oder weiß Gott doch? Herr, du weißt es, sagt Hesekiel. Du weißt es, Herr, ob sie wieder lebendig werden können. Und offenbar hat Gott genau das vor. Die toten Knochen sollen wieder lebendig werden. Das hat Gott mit ihnen vor. Es geht also hier in diesem Text nicht nur um einen kleinen Anstupser, oder um so eine kleine Reanimation, sondern hier wird richtig restituiert. Hier wird richtig wiederhergestellt. Und das ist Pfingsten. Pfingsten ist nicht nur ein sanfter Weckruf für den ein oder anderen Siebenschläfer, sondern am Pfingsten, da kommen die verdorrten Knochen zum Leben zurück. Da wird hoffnungslos verlorenes Leben wieder lebendig. Aber wie geht Gott das an? Mit was beauftragt er Hesekiel? Soll Hesekiel vielleicht mal ein paar Knochen sammeln und zusammenpuzzeln, einen Blitzableiter aufstellen wie Dr. Frankenstein, damit die Knochen wieder lebendig werden? Das braucht's alles nicht. Gott sagt zu Hesekiel, sprich prophetisch. Rede prophetisch zu den toten Knochen. Prophetisch reden, das heißt nicht irgendwelche unverständlichen Orakel über die Zukunft von sich geben. Prophetisch reden heißt nicht Wahrsagerei oder Zukunftsdeutung, nur halt in christlich, sondern prophetisch reden heißt im Auftrag Gottes in eine Situation hineinsprechen. Es geht nicht darum, eine ominöse Zukunft anzukündigen, sondern prophetisch reden, da geht es darum, etwas über das Hier und Jetzt zu sagen. Prophetisch reden heißt im Auftrag Gottes der Gegenwart eine Zukunft geben. Und genau das soll Hesekiel tun. Er soll den toten Knochen sagen, was Gott mit ihnen vorhat. Und zwar nicht in 10 Jahren, sondern jetzt gleich. Ihr verdorrten Knochen, sagt er, hört das Wort Gottes. So spricht der Herr. Siehe, ich will Ruach. Atem, Hauch, Wind, Geist in euch bringen und ihr werdet lebendig werden. Die Situation, dazustehen und zu so einem Haufen toten Knochen zu sprechen, das hat mich an eine Situation erinnert, als mein Fußballtrainer in der Halbzeitpause uns motivieren musste, obwohl wir 7-0 zurücklagen. Und dann zu uns gesagt hat, Leute, jetzt gehen wir raus und drehen das Spiel. Ungefähr so, nur 100-mal krasser ist es irgendwie zu toten Knochen zu sagen, jetzt werdet ihr aber gleich wieder lebendig werden. Und trotzdem macht es Hesekiel und trotzdem geschieht es. Und Gott gibt alles wieder zurück. Die toten Knochen, die rücken wieder an ihren Platz. Die kriegen Sehnen und Fleisch und Haut, damit sie wieder ihre Funktion erfüllen können. Und so kann das auch in unserem Leben geschehen. Aus vertrockneten, verknöcherten Kontakten können wieder lebendige Treffen in Präsenz werden. Aus der Anrufliste, die seit Monaten leer ist, wird vielleicht wieder ein echtes Gespräch. Aus dem verstaubten Musikinstrument in der Ecke kommt plötzlich doch wieder ein Ton. Und aus dem Raclette-Gerät im Keller wird wieder ein gedeckter Tisch, an dem Menschen zusammensitzen. Und auch die alten Flyer im Pastorenbüro werden verwandelt in eine neue Aktion, in etwas Neues, was die Gemeinde plant. Oder aus den Gruppen, die es vielleicht nicht mehr gibt, entstehen neue Gedanken und Visionen für Gemeinschaft in der Gemeinde, die Menschen brauchen. Und aus den ungenutzten Räumen vielleicht werden wieder Orte, an denen gebetet, gespielt, gegessen, gelernt und geglaubt wird. So handelt Gott. Er baut alles wieder auf. Und zwar nicht nur, indem er es irgendwie die Vergangenheit wiederholt oder zurückholt, sondern Gott baut alles wieder auf, indem er das, was übrig geblieben ist, den übrig gebliebenen Rest, gerade diesen übrig gebliebenen Rest, neu belebt und neu miteinander verbindet. Damit das aber geschieht, braucht es die Ruach Gottes. Oder, wie ich jetzt heute in der Predigt mal sagen werde, weil es eigentlich ganz passend ist, die Geistin Gottes. Auch zur Geistin Gottes soll Hesekiel prophetisch reden. Weil die Ruach Gottes, das ist nicht irgendeine ominöse Macht oder ein göttliches Prinzip, sondern die ist selber lebendig, die ist ansprechbar. Hesekiel ruft sie und sie hört und kommt mit großen Brausen. Gleichzeitig lässt sich die Ruach Gottes, die Geistin Gottes, nur schwer fassen. Man kann sie wie den Wind nur schwer greifen und begreifen. Man muss sie erleben. Die Geistin Gottes muss man erleben. Zweimal spricht Gott in unserem Bibeltext davon, am Wirken der Ruach, am Wirken der Heiligen Geistin werdet ihr erfahren, dass ich Gott bin. Die Ruach Gottes, die hat nicht irgendwo ihren festen Sitzplatz, sondern die ist ständig in Bewegung. Die durchdringt alles und man kann die nur erfahren, wenn man selber auch in Bewegung gerät. Es geht um Lebendigkeit und lebendig. Die Ruach Gottes, der Geist Gottes, ist nicht nur eine Zutat, die es braucht, damit die Knochen wieder lebendig werden. Ohne die Ruach Gottes sind weder die alten Knochen noch die von Sehnen, Fleisch und Haut überzogenen Knochen lebendig. Es geht also nicht darum, dass wir sagen, wir haben ja schon tolle Gottesdienste, ein gut gefülltes Haus, gute Strukturen, gut organisierte Gruppen und fähige Mitarbeiter und dann brauchen wir noch ein bisschen Geist. Nein, die Ruach Gottes, das ist das Erste und das Entscheidende. Ohne sie ist all das genauso wenig lebendig wie die toten Knochen. Umgekehrt heißt es aber auch, dass egal wie tot die Knochen sind, egal wie verloren das Leben manchmal wirkt, es reicht die Heilige Geistin und neues Leben kann entstehen. Ich weiß nicht, wie wir heute am Pfingsten hier sitzen, vielleicht als tote Knochen oder vielleicht auch nur als müde Knochen oder eigentlich schon ganz munter vom anbrechenden Gemeindefrühling. Oder vielleicht gibt es alle drei Momente in unserem Leben zugleich. Das Entscheidende ist das Wirken des Heiligen Geistes, der Ruach Gottes. Nichts in dieser Welt ist so lebendig, dass es die Ruach Gottes nicht bräuchte. Und nichts ist so tot, dass die Heilige Geistin es nicht auferwecken könnte. Pfingsten, das ist der Geburtstag der Gemeinde. Was lebt und wächst, das feiert heute sein Leben und sein Wachstum. Und was heute tot und verknöchert ist, das feiert heute seine Auferweckung. Jesus Christus spricht in Johannes 3, Vers 8, der Wind, die Ruach, bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Wenn wir den Wind erleben wollen, den Wind der Veränderung, dann müssen wir uns in den Wind stellen. Wenn du den Wind fühlen willst, dann stell dich in den Wind. Um die Ruach Gottes zu erleben, braucht es keine Vorrichtungen wie in Ghostbusters, wo man irgendwie die Geister gefangen nehmen oder einfangen muss. Um die Ruach Gottes zu erleben, braucht es genauso wenig irgendwelche geistlichen Vorrichtungen, komplizierte Verfahrensweisen, damit man so mal ein bisschen Geist oder Atem abbekommt. Es braucht in unserem Bibeltext nicht mal die Menschen, die die Tür öffnen, Selbst die Tür wird in unserem Bibeltext von Gott selbst geöffnet. Er spricht, ich öffne eure Gräber. Ja, Gott öffnet die Gräber. Die Gräber sind meistens ja unter der Erde, da kommt ja eigentlich der Wind nicht hin. Und selbst die werden von Gott aufgerissen, dass der Wind in sie hineinströmt. Das Leben aus dem Geist Gottes, das ist kein verkrampftes Leben, kein Haschen nach Wind. Die Ruach Gottes, der Geist Gottes, ist kein scheues Reh, keine einzelne Sternschnuppe. Nach dem Motto, haltet euch bereit, die kommt nur einmal im Jahr, nicht, dass wir sie verpassen. Keine Angst, die Ruach Gottes verpassen wir nicht. Die ist die Schöpferin der Welt. Die ist der Lebensatem in der Schöpfung. Wenn die kommt, wie am ersten Pfingsten, dann spürt man das, dann merkt man das. Müssen wir dann überhaupt etwas machen? Die häufigste Aufforderung in unserem Bibeltext lautet, siehe, schau hin. Und das ist das Erste, was für uns heute dran ist zu tun. Auch wenn der Blick vielleicht auf die toten Knochen zuerst erschreckend und verstörend ist. Schau hin in deinem Leben auf das, was vielleicht gerade verknöchert, verdorrt und abgestorben ist. Sowohl in deinem persönlichen Leben als auch in der Gemeinde. Wenn du das vor Augen hast, dann blickst du nicht weg von Gott, sondern wenn du das vor Augen hast, dann hast du deinen Blick auch genau auf das gerichtet, was Gott lebendig machen will. Und wenn du das siehst und vor Augen hast, dann tu das Zweite, sprich prophetisch. Rede prophetisch. Prophetisch reden, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich schon wieder nach einer geistlichen Superkraft für die ganz, ganz Heiligen. Aber prophetisch reden, das heißt schlicht zu sagen, was dran ist in einer Situation. Von Gott geschenkt, die Erkenntnis zu haben, was dran ist in einer Situation und das klar und deutlich auszusprechen. Darum heißt prophetisch reden nicht unbedingt, dass man besonders salbungsvoll spricht, sondern prophetisch reden kann auch heißen, dass man einfach mit Sachverstand und nüchtern ausdrückt, hey, ich glaube, das ist dran. Natürlich gilt es, jede prophetische Rede auch immer abzuwägen, aber dazu vielleicht mal ein anderes Mal. Prophetische Rede zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass sie klar und verständlich ist und dass sie uns eine Perspektive in der Gegenwart für die Zukunft erschließt. Und das geschieht in der Gemeinde, in unseren Teamsitzungen, in unseren Planungstreffen, zwischen Tür und Angel, in den Gottesdiensten, Gebeten, in der Seelsorge. Überall da wird prophetisch geredet, kann prophetisch geredet werden und soll es auch. Weil überall dort braucht es immer wieder die Ansage der Zukunft Gottes. Wo kann es konkret weitergehen? So wie die ganze Schöpfung durchweht ist vom Geist Gottes, so braucht die ganze Gemeinde den Geist Gottes. Jeder Bereich muss davon durchdrungen sein und soll davon durchdrungen sein und wird vom Geist Gottes durchdrungen. Und unsere Aufgabe ist es, in jedem dieser Orte unterwegs zu sein, hinzusehen und, wenn Gott es uns erschließt, prophetisch zu sprechen, eine Zukunft zu erschließen. Zuallererst ist aber das Erfahren des Geistes Gottes, der Ruach Gottes, eine Gabe und ein Geschenk. Gott sendet uns seinen Geist nicht deswegen, weil er mit uns strategische Ziele verfolgt, sondern damit wir ihn erfahren und erleben. Die Erfahrung der Ruach Gottes, der Heiligen Geistin, die schreit nicht zuerst nach neuen Projekten und Aufgaben, sondern die Erfahrung der Ruach Gottes ruft uns zuerst hinein in die Gemeinschaft mit Gott selbst. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber wieder lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen.